150 Jahre Deutscher Alpenverein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 150. Unsere Alpen. So heißt nicht nur diese Podcast-Folge, sondern auch die Kampagne der Alpenvereine in Deutschland, Österreich und Südtirol. Gemeinsam rufen sie damit zum Schutz der Alpen auf. Aber was macht unsere Alpen eigentlich so besonders? Was gefährdet sie? Und was bedeuten die Alpen für die Menschen, die dort leben und arbeiten? Georg Bayerle und Ernst Vogt vom Bayerischen Rundfunk sind diesen Fragen nachgegangen, haben die Alpen genauer unter die Lupe genommen. Georg ist dazu mit dem Zug von Nord nach Süd durch die Alpen gereist. Und er nimmt uns mit auf seine Fahrt von München bis nach Bozen. Dabei ist er an verschiedenen Stationen ausgestiegen, hat die Orte besucht und mit Menschen gesprochen, die die Alpen prägen und geprägt haben. In Garmisch-Partenkirchen zum Beispiel trifft er den Extremkletterer Stefan Glowatz. Auf der Zugspitze spricht er mit Klimaforschern und Georg erkundet mit Dominik Prantl von der Süddeutschen Zeitung dessen Wahlheimat Innsbruck. Und ganz in der Nähe trifft er dann noch die Almwirtin Helga Hager. Eine spannende Reise und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
Ich glaube schon, dass das Liebe ist. Und das ist was Wunderschönes. Ich kann auch jetzt noch auf den Gipfeln oben weinen, weil es mich so berührt. Obwohl ich ja sehr viel in den Bergen bin, ist es immer was Besonderes. Und ich glaube, ich bin irgendwie ein bisschen für das geboren.
Tamara Lunger, Höhenbergsteigerin aus Südtirol.
Das ist natürlich eine unglaubliche Narbe. Das ist ein geschundener Berg. Genauso wie der Everest ein geschundener Berg ist, durch den enormen Abfall ist die Zugspitze durch diese enormen Verbauungen ein geschundener Berg.
Stefan Glowatz, Extremkletterer aus Grainau.
Die Leute haben wieder das Bedürfnis nach etwas einfachem Leben, wenn es auch nur für eine gewisse Auszeit ist. Alm heilt. Das ist einfach ein Wundermittel für Menschen und Tiere. Und wenn dann im Frühsommer alles so blüht und alles so hell leuchtet, und das tut einfach der Seele gut.
Helga Hager, Sennerin aus dem Falsertal in Tirol.
Wie eine Mondsichel oder Banane liegen die Alpen in der Mitte Europas. Auf ihren Gipfeln verbinden sich die Einflüsse von Mittelmeer und Arktis. Hier begegnen sich die Kulturen aus Süden und Norden, Osten und Westen Europas. Ihre Täler sind ein Spiegel der Vielfalt des Kontinents, sowie die Sprachen, die dort gesprochen werden. Sie sind ein Teil der gemeinsamen Kultur und das größte Naturerbe, das die Bewohner rund um den Alpenbogen geprägt hat. Unsere Alpen.
Wir wollen sie besser kennenlernen und die Menschen, die den Alpen ein Gesicht geben und sie charakterisieren. Auf einer Reise mit dem Zug von Nord nach Süd, die am Bahnhof in München beginnt und in Bozen endet, auf der Route über Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck, Brenner und weiter durch das Eisacktal. Georg Bayerle, welche Alpenerfahrung hast du gemacht beim Weg von München nach Bozen?
Wenn man mit dem Zug fährt, dann ist das ja eine besondere Annäherungsweise. Wie im Kino fast ziehen die Landschaften dann vor den Augen vorbei. Man muss sich nicht auf irgendeinen Verkehr konzentrieren. Das geht in einer schönen Langsamkeit im Prinzip. Und das spürt man dann ganz besonders auch, wie das Verhältnis ist von dem, was wir Menschen machen, wie die Siedlungen sind, die Straßen und dann aber diese großen Berge. Und wie wichtig das ist, dass das auch zueinander passt. Ich glaube, das ist eine der ganz zentralen Erfahrungen.
Die Alpen sind ja das grüne Herz Europas, der größte Naturraum, sind Naturlandschaft und Kulturlandschaft. Da stecken ja Millionen Jahre an Entstehungsgeschichte dahinter.
Also ungefähr 500 Millionen Jahre, kann man sagen. Da geht's los. Also wir sprechen von einem unglaublichen Naturraum, wo die Erde also ihre Geschichte uns auch zeigt. Und auch das muss man sich vor Augen halten, wenn man die verschiedenen Formationen der Berge anschaut. Also diese aus dem glutflüssigen Erdinneren entstandenen magmatischen Gesteine wie Granit, dann diese ganzen Sedimentgesteine, die gerade die Nordalpen charakterisieren, die so seit ungefähr 200 Millionen Jahren abgelagert wurden. Und dann durch diese vertikale Klimageschichte der Alpen geht es ja im Prinzip an den Südalpen mit dem mediterranen Klima los. Da wachsen Olivenbäume am Gardasee fast bis an die Alpen heran und steigt dann auf bis auf 4000 Meter, wo mit dem Gletscherhahnenfuß so die äußersten Überlebenskünstler wachsen. Und so reist man eigentlich durch die Alpen auch gleichzeitig wie von Nord nach Süd über den Globus. Und diese Geologie und Biologie muss man sich immer wieder auch vor Augen halten, wenn man da unterwegs ist.
Die Alpen, sie werden natürlich in der Werbung gerne auch so dargestellt als Postkartenidyll und auch so vermarktet. Und wenn sie so vermarktet werden, dann gibt's ja auch Brennpunkte ökologischer Art, wo ja die Erschließung und die Natur aufeinanderstoßen. Wo sind denn diese Brennpunkte auf der Strecke von München nach Bozen?
Das geht natürlich los mit dem Verkehr. Autobahnende bei Eschenlohe, der übliche Stau, der sich dann verlängert auf der Bundesstraße Richtung Garmisch. Aber wenn man genauer hinschaut, man sieht am Hörnle und an diesen Bergzügen der Ammergauer über Altenau die großen Vermurungen, wo die Hänge aufgerissen sind. In Eschenlohe die Hochwasserverbauungen. Also man spürt sofort auch, da sind diese Naturgewalten präsent. Und dann immer wieder diese Frage, wie sehr ist die Landschaft zersiedelt? Ganz eklatant natürlich im Inntal, wo fast alles mittlerweile zugebaut ist mit verschiedensten Einrichtungen. Und es schwingen dann mit diese Fragen, wo kommt die Energie her für diesen Lebensstil, den wir haben? Die kommt dann auch aus den Alpen, da sind die Wasserkraftprojekte. Wir sehen die Seilbahnen, die überall auf die Berge hinaufführen entlang der Strecke. Und es stellt sich dann die Frage, wo ist der Naturraum wirklich noch Naturraum? Wo ist er reiner Freizeit oder sogar Sportraum? Also auch das begleitet die ganze Strecke.
Jetzt geht's los mit unserer Zugreise am Münchner Hauptbahnhof und unserem Reporter Georg Bayerle.
Der Bahnhof in München an manchen Wochenendtagen ist morgens der große Aufbruch ins Gebirge. Da warten dann wirklich Dutzende, um nicht zu sagen Hunderte. Und von hier aus auch kann man ja durchaus aufbrechen, auch für längere Alpenreisen. Ganz hervorragend ist die Verbindung durch die Tauernschleuse auf die Südseite der Hohen Tauern nach Malnitz und die Verbindung über den Brenner. Die Hauptroute fährt natürlich übers Inntal, also Kufstein, aber aus Interessegründen und um dieses Spektrum der Alpen genauer darzustellen, wähle ich jetzt eine andere Route und fahre als allererstes mal mit der Werdenfelsbahn nach Garmisch-Partenkirchen. Die fährt an diesem Tag von Pasing aus ab. Der Münchner Bahnhof wird im großen Stile umgebaut und da gibt es immer wieder solche kleinen Zugverschiebungen. Pasing, also der Vorortbahnhof sozusagen im Münchner Westen, ist der Startpunkt für diese Alpenreise durch drei Länder. Ja, und die Reise beginnt mit einiger Konfusion, weil der Zug immer wieder mal die Bahnsteige tauscht und auch bei Passagieren, die regelmäßig fahren, Unsicherheiten entstehen.
Information zu RB nach Innsbruck, Hauptbahnhof über Weilheim mit RB nach Reutte.
Normal fährt er auf Gleis 4, heute auf Gleis 9 und dann sagt er nur über Weilheim und nicht über Murnau oder über Garmisch. Das müsste er ja normal sagen, weil das weit vorher kommt. Weilheim ist ja eigentlich nicht sagend für uns. Und jeden Tag möchte ich da nicht stehen, weil sonst würde ich da frieren, wo es mir immer warm ist. Ich friere nämlich sonst nicht so leicht. Da stehen ja zwei Frauen, die haben nur Strickjackerl. Die sind wahrscheinlich vom Urlaub, vom Süden. Aber diese Wahnsinn, die zittern bloß noch. Da gehört eine richtige seitliche Wand hin mit Glas. Das ist offen alles. Der, wo da sitzt, der friert, wenn er aufsteht, packt er dort. Auf Bayerisch gesagt.
Wenn der Zug dann mal rollt, dann wird es sehr schnell schön auf dieser Fahrt durch das Alpenvorland. Es ist eine wunderschöne Annäherung ans Gebirge, wenn sich der Zug da durchschlängelt, im Prinzip zwischen Starnberger See und Ammersee. Diese ehemaligen Gletscherzungen, die in der Eiszeit bis hier aus den Alpen gereicht haben. Also so nimmt man automatisch auch Fühlung auf zu dieser Landschaft, die dann immer welliger wird. In Murnau kann man einen kleinen Blick auf den Staffelsee erhaschen. Rechts im Südwesten der erste Kamm des Ammergebirges und links Benediktenwand, Jochberg und dann Herzogstand bis Heimgarten. Der eine Zugast, der fährt nach Kochel, eines der ganz beliebten Ausflugsziele, von wo aus dann ein Bus weiterfährt. Aber es gibt dann immer wieder diese Probleme die man an Ausflugstagen am Bahnhof in Kochel dann auch wieder erleben kann.
Ich war gerade auf dem Bus, weil ich möchte heute auf den Herzogstand hochwandern.
Wo ist der Bus?
Der steht da vorne und macht Pause aktuell.
Wann soll er abfahren?
Das wissen wir noch nicht so genau. Offiziell vor 5 Minuten, glaube ich. Ich nehme es einfach so, wie es kommt.
Wo kommst du her?
Ich komme aus München. Ich habe Auto, aber von München nach hier geht ja der Zug. Und warum soll ich dann das Auto nehmen, wenn ich mit dem Zug fahren kann?
Was wird jetzt hier passieren? Also das ist ja schon komisch, oder?
Sie geht nämlich gerade nach vorne und wird sich beim Busfahrer beklagen, dass der nicht richtigen Zeit losfährt und dass man vor allen Dingen eine halbe Stunde warten muss, bevor man weiterfahren kann. Aber es ist wahrscheinlich öfters schon gesagt worden heute, oder? Also ich fahre sehr viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln in den Bergen. Und es stimmt schon, dass es eigentlich gerade der Anschluss mit den Bussen, dass der oft sehr mangelhaft ist. Und vor allen Dingen ist es oft so, dass die Tickets dann teilweise in den Bussen nicht gelten. Manchmal gelten es, manchmal gelten es nicht. Das ist heute eine richtige Wissenschaft, wenn man das richtige Ticket öffentlich in die Berge braucht. Also man hatte hier die Werdenfels-Ticket, dann hat man dann die Bobbahnen und dann hat man dann natürlich die Bayern-Angebote und sowas. Und es ist echt eine Wissenschaft inzwischen, so ein Ticket zu kaufen.
Zurück im Zug, auf der anderen Strecke der Werdenfelsbahn Richtung Garmisch-Partenkirchen. Da geht's jetzt am Murnauer Moos vorbei, das in jeder Jahreszeit seine eigene Färbung hat. Das berühmte Blaue Land von Gabriele Münter und Franz Marc und ihren Malerfreunden.
Na, kein Wunder, dass es so beliebt ist. Die jährlich um 30.000 Einwohner wachsende Millionenstadt München sendet dann natürlich insbesondere an den Wochenenden auch immer Zehntausende hier hinaus. Im Oktober 2019 gab es die erste große Demonstration in der Geschichte des Orts Walchensee. 150 Menschen haben da gegen den Ausflugswahnsinn demonstriert, weil bis zu 20.000 Menschen in 6.000 Autos rund um den Walchensee gezählt wurden, die an besonders schönen Sommertagen im Prinzip alles zugeparkt und überfüllt haben. Overtourism, der Übertourismus, ist 2019 zum ersten Mal zum ganz großen Thema geworden. Und jetzt geht es darum, wie lässt sich das auf richtige Weise steuern, damit die Landschaft nicht leidet, damit die Einheimischen nicht leiden und alles auch bewahrt wird und übergeben werden kann in einer schönen Weise an folgende Generationen. Der öffentliche Nahverkehr spielt eine Riesenrolle. Auch das ist ein Ergebnis von 2019. Ohlstadt, das ist ein Ausgangspunkt für den Heimgarten, der ja mutmaßlich der erste Skiberg auch des bayerischen Alpenraums war. In dieser Zeit, als durch die Bücher von Fridtjof Nansen der Ski plötzlich in aller Munde war, in den 1880er Jahren und 1890er Jahren, und sich Fans zum Teil Norweger Ski haben kommen lassen aus Skandinavien oder aber die Modelle örtlichen Schreinern gezeigt haben, die dann Skier gezimmert haben. Und so hat damals dann der Skisport begonnen, mit diesen Holzlatten an den Füßen einfach auf Berge steigen im Winter. Die Besteigung des Heimgartens ist die erste bezeugte Besteigung hier im Oberland. Der Ski ist ja damals einfach natürliches Fortbewegungsmittel. Und welche Entwicklung hat das genommen in diesen gut 100 Jahren? Heute braucht man Kunstschnee, weil durch den Klimawandel diese natürliche Grundlage immer mehr entfällt und dann wird mit hohem Energieaufwand und großen technischen Infrastrukturen Kunstschnee erzeugt, damit der Skisport weiter betrieben werden kann. Also man kann sagen, eine Wende um 180 Grad. Die Bahnstrecke nähert sich jetzt auch der Loisach. Da erinnert man sich an das große Loisach-Hochwasser 2005 in Eschenlohe, als der Damm gebrochen ist und der Ort überflutet wurde. Es zeigt diese wichtige Schutzfunktion des Bergwaldes, der wie ein Schwamm das Wasser aufnimmt, wenn es stark und anhaltend regnet. Südlich von Eschenlohe verengt sich dann das Loisachtal. Auf der einen Seite der Eschenloher Berg und die Ausläufer des Ammergebirges, auf der anderen Seite die Felsmauer des Estergebirges. Und da geht es dann wie durch so einen engen, schluchtartigen Kanal in dieses Becken von Garmisch-Partenkirchen.
Oh.
auf dem Bahnsteig in Garmisch-Partenkirchen. Nach vorne der erste Blick hinein ins Wettersteingebirge und ein Blick zurück. Was, Georg, sind die wichtigsten Eindrücke auf der Strecke von München nach Garmisch-Partenkirchen?
Also es gibt eine Riesenbaustelle, wo jetzt der Tunnel gebaut wird, der Oberau, also einen der Orte vor Garmisch-Partenkirchen, umfahren soll. Und damit ist der Verkehr einfach ein Thema, das die ganze Strecke begleitet. Und es braucht dringend einen besseren öffentlichen Nahverkehr auch. Sonst lassen sich diese Probleme wahrscheinlich zukünftig gar nicht mehr lösen. Also das ist jetzt aus der Sicht der Reise erst einmal so ein ganz zentraler Eindruck, den man spürt. Und dann diese bei uns in Oberbayern doch sehr schöne Struktur zwischen Orten und der Landschaft. Unbeschreiblich ja eigentlich, so nah am großen Ballungsraum München, diese Felsmauer des Estergebirges, die ganz wild und schroff ausschaut, also die könnte auch ganz woanders stehen. Und auf der anderen Seite die grünen Hügel der Ammergauer. Wer die Ammergauer Alpen kennt, der weiß, dahinter, da breitet sich so ein fast unberührtes Naturgebiet an vielen Stellen aus. Also das sind interessante und spannende Kontraste.
Man könnte sagen, eine Harmonie zwischen Natur und Kulturlandschaft.
An vielen Stellen ist es gelungen. Und da muss man natürlich auch sagen, das hängt zusammen mit der Regionalentwicklung in Bayern. Also der Bayerische Alpenplan, der vor über 40 Jahren geschaffen wurde und der verschiedene Zonierungen vornimmt, also diese streng geschützte Kernzone der Bayerischen Alpen, wo es keine Erschließungen geben darf, diese mittlere Zone, wo Erschließungen nur unter besonderen Auflagen möglich sind. Und ich denke, über die Jahrzehnte spürt man dann erst richtig, was das bedeutet, dass das nämlich immer noch trotz dieser enormen Siedlungsentwicklung in einer großen Balance geblieben ist. Nicht umsonst in den anderen Nachbarländern wird der Bayerische Alpenplan im Prinzip als Vorbild für so ein regionales Entwicklungsmodell von Siedlungsbau, Industrie, Verkehr auf der einen Seite und geschützten Naturräumen auf der anderen Seite betrachtet.
Wenn wir in Richtung dicht besiedelten Talkessel kommen, Richtung Garmisch-Partenkirchen, da ist ja auch ein großer Tourismusmagnet da, da muss auch eine große Tourismusinfrastruktur da sein. Da sind Probleme mit dem Naturschutz ja auch durchaus vorprogrammiert.
Natürlich, und für viele ist ja gerade auch der Gipfel der Zugspitze zum Beispiel auch der Gipfel der Zerstörung oder Verwüstung, könnte man fast sagen, dass man also Berge dann rein mit einer touristischen Infrastruktur überzieht. Und das ist ja auch eine Diskussion, die geführt werden muss natürlich und die in Garmisch-Partenkirchen seit Jahrzehnten geführt wird.
Es ist ja wie der Übergang von einer Welt in die andere. Da wandert man durch das Alpenvorland und durch das mäßig ansteigende Rheintal hinauf in Richtung Zugspitze südlich von Garmisch-Partenkirchen hinein in die Berge und dann ragen diese furchterregenden Wände auf, wie die Hochwanner Nordwand zum Beispiel, in der sich schon früher Bergsteigerdramen abgespielt haben. Dieser Kontrast von lieblicher Landschaft zu schroffer Steilheit macht diese Region aus. Und nur wenige kennen die Felsen im Oberrheintal so gut wie der bayerische Extremkletterer Stefan Glowatz. Der hat lange in Greinau bzw. in Garmisch-Partenkirchen gelebt. Und Stefan Glowatz, was fasziniert dich denn an dieser Berglandschaft, die auch ein Stück Heimat für dich ist?
Ja, das war nicht nur Heimat, sondern das war eigentlich so der Beginn meiner Kletterkarriere. Ich habe meine Sturm- und Drangzeit im Oberrheintal gehabt und bin eigentlich auch damals, als ich zum Klettern anfing, jedes Wochenende dort hinaufgepilgert. Damals war der Hüttenwirt Charlie Wehrle im Oberrheintal, hat sie bewirtschaftet und halt auch so ganz große Namen wie Franz Parzival, Erstbegeher von vielen Erstbegehungen im Oberrheintal. Und ich habe von diesen alten Granden habe ich da das Bergsteigen oder vor allem das Klettern im Oberrheintal gelernt. Damals gab es ja dieses klassische Sportklettern noch nicht. Für mich war Klettern auch immer Abenteuer. Das war für mich die Heimat, das war für mich eigentlich so der Beginn einer Lebensphilosophie. Jetzt nicht nur die Kletterei selber, sondern natürlich auch dieses Gefühl aufbrechen, wann und wohin man auch möchte. Diese Community, diese Gemeinschaft mit den Gleichgesinnten, mit den Brüdern im Geiste.
Das Oberrheintal war ja auch für derbe Späße bekannt.
Ja, also das war dann halt natürlich auch wirklich so. Unten bei der Abzweigung steht dieses Schild, lieber Wanderer, an dich ne Bitt, komm am Wochenende nicht auf diese Hütte, nur Kletterer halten es dort aus. Und das war auch wirklich sehr ernst gemeint. Also in dem Moment, wenn dann einer auf die Hütte kam, der kein Kletterer war am Wochenende, der bekam es halt wirklich dicke ab. Und zwar alles, was das Oberrheintal und die Installationen um die Hütte auch möglich gemacht haben. Zum Beispiel hatte ja da Fischer Franzl, in dem seiner Ära wurden ja bestimmte Installationen dann auch installiert. Um die Hütte rum, zum Beispiel vor der Hütte steht eine Bankerl und da sitzen halt immer die ganzen Bergwanderer dann vorne da, weil das der schönste Blick ist. Und davor haben sie dann im Boden, das ist ja so ein Kiesboden, haben sie so eine Sprenkelanlage dann installiert. Und wenn man unten dann am Pfropfen, am Brunnen in den Abfluss reingesteckt hat oder in den Zufluss, dann hat auf einmal die Sprenkelanlage eingesetzt. Wenn sich dann die ganzen Wanderer vorne versammelt haben, dann war das wirklich so ein riesiger Springbrunnen. Gell? Dann sind die Sternhagel nass geworden.
Von dir, Stefan Glowatz, gibt es berühmte Fotos. Eines, da hängst du einarmig und ungesichert an einer Felskante am Mount Arapiles in Australien, bei einem Frisolo weit unter dir das Land. Und ein anderes, da hängst du im Porterledge, also in einer Art Hängebiwak, unterhalb der Alpspix-Plattform, auf dem Osterfelder Kopf und demonstrierst gegen deren Eröffnung mit einem ausgerollten Transparent. Die Aufschrift, unsere Berge brauchen keine Geschmacksverstärker. Was hat dich zu diesem Protest gegen die Aussichtsplattform in deiner Kletterheimat motiviert?
Ja, zum einen lebte ich ja zu dieser Zeit in Greinau, also direkt eigentlich unterhalb der Alpspitz und habe eigentlich jedes Mal, wenn ich da hochgeschaut habe, habe ich diesen Alpspix gesehen, ja, oder sehe den halt jetzt auch heute noch. Und für mich ist das ein absoluter Frevel. Ich habe gesagt, da muss man was tun. Man kann da nicht einfach sowas einfach durchwinken und kritiklos auch über sich ergehen lassen. Und da kam es ja dann auch zu der Aktion, dass ich mit dem Freund, mit dem Jürgen Knappe, aufgestiegen bin mit dem Porterledge. Also das war ja wirklich so eine Guerilla-Aktion in der Nacht vor der feierlichen großen Eröffnung des Alpspix, wo die ganzen Honorationen, Politiker, der Bürgermeister, alle dort hochfuhren am nächsten Tag in der Früh. Und wir hingen ja dann schon seit den frühen Morgenstunden dann in unserem Porterledge, also in unserem Wandzelt, das wir direkt vorne am Alpspix installiert hatten, und haben ein riesiges Plakat ausgerollt. Unsere Natur braucht keine Geschmacksverstärker, weil die Natur ist spektakulär genug. Da braucht man nicht solche Installationen, um sie einem, vielleicht auch jemanden, der nicht so naturverbunden ist, auch näher zu bringen. Und dann haben wir uns dann mit Schlafsäcken da reingelegt, weil es waren nur noch 2 Stunden, bis dann die alle dann hochgefahren wurden. Und das war ein absoluter Eklat. Ist natürlich auch gleich die Polizei gerufen worden, aber das war ein Schwesel von mir, der dann hochgefahren kam, der Polizist, und hat gesagt, pass auf, Stefan, du hast euch ein bisschen ruhig verhalten, dann geht es spurlos an euch vorüber. Das passt schon alles, das machen wir schon. Und ich stehe heute noch zu dieser Protestaktion und würde es auch jederzeit wieder machen in meiner Heimatregion. Und zumindest, glaube ich, konnten wir auch ein Vorhaben vereiteln, den Flying Fox vom Osterfelder Kopf zum Kreuzeck runter, der längste Flying Fox, diese Fun-Seilbahn, die dort installiert werden sollte, die verschwand dann Gott sei Dank wieder in den Schubladen.
Eine Etage darüber erhebt sich die Zugspitze. Viele Wege führen auf den höchsten Punkt in der Gipfelrunde über dem Talkessel von Garmisch-Partenkirchen, der zugleich der höchste Punkt Deutschlands ist, 2962 Meter. Einmal oben stehen ist in. Der Stau an der Randkluft des Höllentalferners hat Schlagzeilen gemacht in den vergangenen Sommern. Auch viele Ungeübte muten sich den Aufstieg zu. Der Gipfel der Zugspitze ist praktisch komplett verbaut, bis auf den kleinen Felshöcker, auf dem das berühmte goldene Gipfelkreuz steht. Wenn sich abends die Ruhe über die Terrasse legt, dann sind im Sommer nur noch die Gäste des Münchner Hauses da, in der alten Alpenvereinshütte, von denen viele am nächsten Tag über den Jubiläumsgrat klettern wollen. Über das ganze Jahr kommen die Wissenschaftler hier hinauf, in Deutschlands höchstes Forschungsinstitut. Das ehemalige Hotel Schneefernerhaus ist seit 1999 eine exponierte Station für Atmosphären- und Klimaforschung. Wie ein Nest hängt das Gebäude in der Südflanke des Gipfels. Wir fahren im Winter mit Till Rehm, einem Mitarbeiter der Station, in der kleinen Seilbahn quer über das Zugspitzblatt hinauf.
Also mir ist eigentlich jeden Tag schön, wie man da rauffahrt, von dem Rummel da unten weg, auf hier in unserer Station. Ich glaube, dass nicht jeder mit einer kleinen Seilbahn in seine Arbeit reinfährt. Also das ist schon ein bisschen was Besonderes. Manchmal natürlich schon mit Frieren verbunden, aber in der Regel ist es fast die schönere Jahreszeit. Also die Berge im Winter mit diesem weißen Kleid, das ist schon, finde ich, viel ansehnlicher als im Sommer. Das ist ja ein Ödland da herum, also es ist sehr viel Schutt und das ist im Winter dann eigentlich schöner anzuschauen.
Im Sommer wirkt der Blick über das Zugspitzblatt wüst und monoton. Von den einstigen Zugspitzgletschern sind nur noch kleine Flecken übrig. Besonders in den vergangenen zwei Jahrzehnten zeigt die Temperaturkurve auf Deutschlands höchstem Berg steil nach oben. In den vergangenen 100 Jahren ist die Durchschnittstemperatur hier um 2 Grad gestiegen. Durch verwinkelte Flure und über Treppen geht es in verschiedene Labore im Schneefernerhaus. Hier wollen Forscher wie Hannes Vogelmann das Geschehen in der Atmosphäre besser verstehen. Aus 2 weißen Kuppeln schießt der Physiker Laserstrahlen bis zu 10 Kilometer in die Atmosphäre und erforscht fürs Auge unsichtbare Wolken aus Wasserteilchen. Mit Eiskristallen im Gesicht kommt er gerade von draußen herein.
Man hört es vielleicht, ich bin noch ein bisschen eingefroren in den Lippen. Die extremen Wetterbedingungen, die man hier oben hat, sind natürlich schon eine Herausforderung für sich, aber es ist auch wissenschaftlich sehr interessant, weil wir hier sehr viel näher dran sind an dem, was uns interessiert. Wir messen Wasserdampf in großen Höhen, also oberhalb von 5 Kilometer interessiert uns das vor allem, weil dort Wasserdampf besonders intensive Auswirkungen hat auf den Treibhauseffekt.
Vom Gipfel der Zugspitze aus kann er die Atmosphäre ohne zufällige lokale Einflüsse wie die Abgase an einer Straße oder Fabrik untersuchen. In den Luftschichten über der Zugspitze zeigen sich auch die Spuren von dem, was rund um den Globus geschieht. Cédric Couret filtert für das Umweltbundesamt mit verschiedenen Messgeräten Partikel aus der Luft.
Zum Beispiel Sahara-Staub, war mal im Jahr, aber das war vor ein paar Jahren auch. Es gab Waldbrände in Kanada und wir haben auch diesen Staub hier gemessen. Deswegen sind wir hier so hoch. Das ist wirklich, um diese Hintergrundbelastung zu beobachten.
Zu den Stoffen, die den französischen Forscher im Atmosphärenhintergrund besonders interessieren, zählt natürlich auch das CO2, das entscheidende Treibmittel für den Temperaturanstieg auf der Erde. Das Ergebnis, das in ppm, Parts per Million, also Teilchen pro Million, gemessen wird, ist eindeutig.
In den 50er Jahren, das war ungefähr 0,5 ppm pro Jahr, die letzten 10 Jahre ungefähr 2 ppm pro Jahr und ja, dieses Jahr, das ist vielleicht 3 ppm.
Von hier aus werden die Daten im Rahmen des weltweiten Atmosphärenforschungsprogramms mit Stationen überall auf der Erde abgeglichen. Hier auf der Zugspitze lässt sich der Klimawandel in seinen Einzelteilen bestimmen. Und an der gleichen Stelle zeigen sich auch die Wirkungen. Vom Schneefernerhaus führt der alte Kammstollen in den Berg. Einst war das die Verbindung vom Hotel zur Seilbahn auf dem Zugspitzgipfel. Heute ist es ein geradezu idealtypischer Platz, um ins Innere eines Berges zu schauen. Till Rehm führt uns hin.
Das ist halt ein besonders guter Platz, weil man da tief in den Berg reinkommt. Also die Möglichkeit, einen Permafrost zu untersuchen von im Berg drin, die hat man halt sonst in der Regel nicht, weil die meisten anderen Tunnel und so, da ist natürlich Verkehr drin oder sonst was. Und hier ist einfach ein stillgelegter Stollen, der genau diesen Permafrostbereich durchsticht im Prinzip. Also das ist der große Vorteil von der Lage da herum.
In einem Seitenstollen schimmern zahllose blaue Eissterne von der Felsdecke. Auf dem Boden liegen bündelweise Kabel. Wie bei einem EKG ist der gesamte Fels hier verkabelt. Michael Krautblatter, Experte für Hangbewegungen von der Technischen Universität in München, überwacht jede Veränderung. Ungefähr auf 2600 Meter beginnt in den Alpen der Permafrost. Das heißt, alles Wasser im Gestein ist gefroren. Das Eis wirkt gleichzeitig wie der Kitt, der den Fels zusammenhält, und genauso wie die Gletscher schmilzt auch dieses Eis im Innern der Berge mit dem Temperaturanstieg. Nur geschieht das im Verborgenen.
Also wir sehen da an der Zugspitze, dass der Permafrost abnimmt. Auch wir sehen die Erwärmung. Auch in diesen 10 Jahren kann man das ganz gut sehen. Die Zugspitze ist, würde ich sagen, so dicht überwacht, dass uns dort nichts durch die Lappen geht. Also jeder Felsbereich, der dort irgendwie sich minimal bewegt, und es sind dann Millimeter pro Jahr oder so, das kriegen wir mit. Gefährlicher sind, glaube ich, die anderen Bereiche, wo gerade nicht so genau hingeguckt wird, weil es zu wenige Leute sind, um wirklich die gesamten Bereiche abzudecken. Und deswegen müssen wir schnell lernen, unter welchen Bedingungen es wirklich kritisch werden kann, dass wir dann an anderen Bergen das machen können. Und das Zugspitzlabor nutzen wir dazu wirklich. Das sind Felsen, die kennen wir seit 10 Jahren, kennen wir jeden Millimeter Bewegungen von denen. Und das nutzen wir, um genau zu verstehen, welche Erwärmung führt was nach sich.
Am Piz Cengalo im Bergell hat es zweimal in den vergangenen Jahren gewaltige Felsstürze gegeben, die auf den schwindenden Permafrost zurückgeführt werden. Auch Alpenvereinshütten sind in Gefahr. Das Hochwildehaus ist seit Jahren geschlossen. Gerade im Hochgebirge wirkt sich der Klimawandel besonders stark aus. Wie genau, das interessiert den Münchner Geologen, um so Vorkehrungen auch für andere Orte treffen zu können. Von solchen Vorgängen ahnt niemand etwas, der unten an der Zugspitze vorbeifährt und das scheinbar unveränderliche Massiv mit dem 2962 Meter hohen Gipfel so dastehen sieht, wie auf den romantischen Gemälden des 19. Jahrhunderts, als es losging mit der Begeisterung fürs Bergsteigen. Und wie eine Reise zurück mutet jetzt die nächste Etappe an. In einem modernen Zug zwar, aber auf einer historischen Strecke. Hinter Garmisch-Partenkirchen macht die Bahn jetzt einen großen Bogen um die Gebirgsmauer des Wettersteins. Und da befinden wir uns jetzt auf einer der ältesten und ganz besonderen Bahnstrecken der Alpen. Schon im 19. Jahrhundert haben Ingenieure in der damaligen K&K-Monarchie die Planungen aufgenommen, Innsbruck hier an Garmisch-Partenkirchen und dann an die Bahnstrecke nach München anzubinden. Und 1912 bis 1914 bereits ist dann diese Bahnstrecke gebaut worden, die hier bei Mittenwald zwischen Wetterstein und Karwendel hindurchführt, dann über das Seefelder Plateau und dann über Viadukte und Tunnel absteigt ins Inntal. Also eine grandiose Ingenieurleistung. Damals bereits elektrifiziert, es wurde im Stubaital am Ruetzbach ein eigenes Kraftwerk angelegt, das 8000 PS geliefert hat, um diese Bahn elektrisch den Berg hinauf zu bringen, wenn man es jetzt von Innsbruck aus betrachtet, also vom Inntal aus. Jetzt schlängelt sie sich durch die berühmten Buckelwiesen. Es gibt Mittenwalder, die ihre Urlaubstage damit verbringen, die Wiesen von Hand zu mähen und die damit diese ganz besondere Kulturlandschaft erhalten. Und dann umkurvt die Bahn den äußeren Ausläufer des Wettersteinkamms. Direkt vor Augen steht jetzt das Karwendelgebirge wie eine Felsmauer und es geht ins obere Isartal. Richtung Nordosten liegt das größte Stück unverbauter Wildflusslandschaft der deutschen Alpen, rund 40 Kilometer zwischen dem Wehr bei Grün und dem Sylvensteinspeicher, eine Landschaft der Kiesinseln, der kleinen Nebenflüsse und Auen, die bis zu einem gewissen Grad immer noch unentdeckt ist. Und dann geht's hinunter in die alte Geigenbauerstadt Mittenwald, wo man aus diesem besonders eng gewachsenen Holz der Bergfichten über Jahrhunderte hinweg Meistergeigen gebaut hat. Die Familie Klotz war eine dieser Geigenbauerdynastien. Es geht hier an den Arnspitzen vorbei, die rechter Hand, also westlich liegen, von der Bahnstrecke aus und auch von der Bundesstraße aus fällt auf, dass die Hänge zum Teil ganz kahl sind. Es gab mehrere schwere Bergwaldbrände, die zum Teil wochenlang sich in den Waldboden hineingefressen haben. Und insofern ist der Blick auf die Arnspitzen ein gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn so ein Schutzwald nachhaltig beschädigt wird. Dann ist auch 50, 60, 70 Jahre später noch kein richtiger neuer Wald mehr entstanden, weil der Humus dann von Wind und Regen abgetragen wird und im Prinzip der nackte Berghang da liegt. Es ist unwahrscheinlich aufwendig, dass da überhaupt wieder irgendeine Art von Wald wächst. Nur an wenigen Stellen, wo man relativ bald nach dem Brand wieder aufgeforstet hat, sind wieder so Waldgrüppchen entstanden. In Scharnitz sind wir kurz über die junge Isar drüber gefahren mit ihrem herrlichen türkisen, glasklaren Wasser, die hier aus einem der langen Karwendeltäler kommt. Und jetzt hinter Scharnitz auf dem Weg nach Seefeld ein Blick durch den Zug. Ja, da sitzen vielleicht 10 Leute jetzt in dem gesamten Zug. Das war ganz anders, als die Bahnstrecke vor 100 Jahren aufgebaut wurde. Damals, das war im Prinzip so das Ende der ersten großen Phase der Erschließung der Alpen, als die allermeisten eben mit der Eisenbahn in die Berge kamen. Und gerade für die alpenfernen Sektionen war die Bahn der entscheidende Verkehrsweg, um aus Großräumen wie Berlin oder dem Ruhrgebiet überhaupt in die Alpen zu kommen. Und auf diesem Weg mit der Bahn haben sie damals oft auch ihre bürgerliche Kultur exportiert und bis auf die Berge hinaufgetragen. Die Berliner Hütte ist natürlich das berühmteste Beispiel in den Zillertaler Alpen, wo bürgerliche, großbürgerliche Salonkultur dann auch auf 2000 Metern praktiziert wurde. Das Becherhaus im Stubai ist so ein Beispiel, wo es sogar eine eigene Kapelle gab und das eigentlich ausschaut wie so ein steinerner Palast, direkt auf einen Gipfel, auf den Becher gebaut. Und jetzt geht's auf alten gemauerten Viadukten über Schluchten und durch Tunnels. Sehr unmittelbar, jetzt spürbar, die Pionierleistung der Erbauer. Die Strecke führt dann direkt durch den Fels und immer in einer gleichmäßigen Neigung hinunter durch die senkrechte Martinswand bis ins Inntal. Der Bahnhof von Innsbruck liegt jetzt tief unten. Innsbruck, die alte Residenzstadt, aber auch moderne Alpenstadt, hineingebaut in diese Innschleife, dieses Lächeln des Inns. Und hier oben von der Hungerburg aus hat man den Blick über den gesamten Talkessel, der doch sehr verbaut ist mit diesem Ausgreifen auch der Stadt. Direkt hinten steigt das Karwendelgebirge hoch, das ist ja auch der berühmte Blick unten in der Altstadt mit dem goldenen Dachel, dahinter die Karwendelkette. Also es ist wirklich die Stadt, wo man aus der Stadt hinaus in die Berge fällt. Und den Platz hat sich Dominik Brandl, Alpinjournalist aus München, jetzt zum Lebensmittelpunkt gewählt.
Ja, tatsächlich ist es so, dass bei uns direkt hinterm Haus die Wildnis losgeht oder das, was man als Städter noch unter Wildnis verstehen kann. Da geht es direkt in die Wiese und dann in den Naturpark Karwendel über. Und auf die andere Seite blicken wir auf die Stadt mit allem, was dazugehört. Autobahn, Flughafen.
Ja, wir stehen Ende November auf diesem Platz, der im Übrigen Hermann-Buhl-Platz heißt. Also Innsbruck hat da die Referenz an den Erstbesteiger von Nanga Parbat und Broad Peak gewählt. Im Hintergrund sind diese zungenförmigen Lappen der Station der von Zaha Hadid erbauten Zahnradbahn, die am Alpenzoo vorbei von der Stadt hochführt. Zaha Hadid, diese postmoderne Architektin, das ist ja natürlich auch ein Riesenreiz. Einerseits dieses städtische, urbane, moderne und andererseits das ganz urwüchsig Natürliche.
Auf jeden Fall. Ich finde tatsächlich, dass es ganz gut geglückt ist. Sie hat da ja wirklich eine Klammer geschaffen. Drüben auf der anderen Seite der Stadt, die Sprungschanze am Berg Isel, ist ja auch von ihr. Insofern ist dieses klassisch Geschwungene natürlich irgendwie auch ein wunderbarer Übergang dann in das Gebirge hinein. Ja.
Du kommst jetzt sozusagen als Botschafter aus dem Karwendel. Also dieses Gebirge kennzeichnet für dich was?
Ein wunderbar ursprüngliches Gebirge, ursprünglich nicht im Sinne von Wildnis, sondern dass es auch schon seit letztlich Jahrtausenden bewirtschaftet wird, aber noch nicht von menschlichen Eingriffen, ich nenne es jetzt mal so, verdorben wurde, obwohl eigentlich drumherum ein relativ großer Druck herrscht. Aber es ist andererseits wieder so weitläufig, dass man unglaublich viele wilde Flecken noch erlebt.
Wie geht so ein Konzept in die Zukunft, dass man sagt, also hier der Ballungsraum, der auch immer wieder wächst, der eine große Dynamik hat, auf der anderen Seite aber dann doch eben noch die erhaltene Natur. Was ist wichtig, dass das so bestehen bleibt?
Ich glaube, dass man es erstmal nicht allzu intensiv erschließt. Ich denke, dass das im Karwendel sehr gut geglückt ist und dass man Aufklärung betreibt, ja. Was meiner Meinung nach auch ganz gut funktioniert, dass die Leute verstehen, dass man vielleicht nicht einfach kreuz und quer durch die Berge rennt und das gepaart mit einer gewissen Besucherlenkung.
Was unterscheidet denn den Innsbrucker vom Münchner in Bezug auf die Alpen vielleicht auch?
Der Innsbrucker geht früher in die Arbeit. Ich habe hier den Eindruck, es ist um 7:30 Uhr morgens Rush Hour, ja, die in München später stattfindet. Ist dafür früher daheim, damit er noch auf den Berg rennen kann. Ja. Also das fehlt natürlich den Münchnern, ja, dass man einfach letztlich nach der Arbeit einfach mal schnell irgendwo Richtung Berg läuft.
Da kommen Nordic Walker vorbei, habt ihr gerade kurz Zeit? Was macht's gerade hier? Wo seid ihr unterwegs?
Ja, wir waren gerade in der Uni, haben gerade einen Kurs gehabt und jetzt zur Auslastung gehen wir auf die Hitting Almeifen. Stress hat Bayern ein bisschen, ja.
Was macht's so im Jahresverlauf immer?
Ja, Skifahren, Skitour, Wandern, Klettern, das volle Programm, darf ich mal sagen.
Genau, ja, also im Winter Skitouren, ein bisschen Skifahren, die Nockette ausnützen oder Patschakofel und im Sommer Mountainbiken oder Klettern.
Wo seid ihr her?
Ich bin aus Reutte, aus Maserfern.
Und ich komme aus Hainfels in Osttirol.
Das sind ja noch sehr natürlich gebliebene Regionen Tirols, kann man sagen, sowohl das Lechtal als auch Osttirol. Hier sind ja andere Debatten, da geht es um Erschließung und so weiter. Wo steht es denn da?
Ja, ich würde sagen, in Nordtirol ist schon viel Massentourismus auch und es sind eigentlich viel brutal viele Touristen. In Osttirol sehe ich das ein bisschen weniger stark ausgeprägt, weil da gibt es verschiedene Täler, die sind überhaupt nicht von Touristen erschlossen und da hat man einfach nur voll die Natur.
Und wie soll es weitergehen hier?
Ich würde sagen, nicht zu stark ausbauen und nicht zu stark in die Natur eingreifen. Natürlich muss man die Natur ein bisschen in Mitleidenschaft ziehen, wenn man wettbewerbsfähig will bleiben im internationalen Umfeld. Aber voll nur ausbauen und komplett die Natur beschädigen ist nicht der Sinn von dem Ganzen.
Also ich würde auch eher in die nachhaltige Richtung gehen, dass man ein bisschen an schonenden Tourismus setzt und ja, also wirklich die Balance findet zwischen Ökonomie und Ökologie.
Vielen Dank, viel Spaß.
Ja, danke. Okay.
Servus. Servus. Ein Unterschied zwischen Münchner und Innsbrucker könnte auch noch sein, dass von Innsbrucker diese umgebenden Berge tatsächlich so eine Art Heimat sind. Also die Menschen hier haben eigentlich schon so ein Gefühl, dass das unmittelbare Heimat ist, während jetzt die bayerischen Voralpen, also diese Münchner Hausberge, jetzt von den Münchnern nicht wirklich als Heimat empfunden werden in diesem Sinne, oder?
Das zeigt sich schon allein daran, dass einige der Almen, wie zum Beispiel die Arzleralm, die Höttingeralm, die Umbrückleralm, der Stadt Innsbruck gehören. Und insofern dieses Almleben wirklich irgendwo auch in die Stadt integriert ist, also tatsächlich anders als in München. Und natürlich auch der Bezug zum Berg oder auch zum Skifahren ein ganz anderer ist. Wenn man hier zum Beispiel jetzt runterschaut, dann stehen hier von Ost nach West die Berge Glungetzer, Patschakofel, Serles, Nockspitz. Da ist überall letztlich ein kleines Skigebiet dran gebaut. Ja. Ohne das jetzt werten zu wollen, ob es das unbedingt braucht oder nicht. Aber es ist natürlich schon so, dass letztlich zu jedem kleinen Dorf oberhalb von Innsbruck irgendwo ein Berg und auch ein kleines Skigebiet gehört.
Ja, so ist Innsbruck geradezu bildlich durch diese verschiedenen kleinen Seilbahnen mit den umgebenden Bergen vernetzt, kann man sagen, und kaum irgendwo sind die Kontraste so stark zwischen einerseits sehr stillen Bereichen in den Bergen wie die Bergsteigerdörfer im Sellrheintal, im Pfalzertal, im Gschnitztal in der Nähe von Innsbruck. Und auf der anderen Seite sind auch die großen touristischen Hotspots da in der Nähe wie Sölden oder das Stubaital. Also Innsbruck versammelt wirklich so im Herzen der Alpen all diese verschiedenen Kontraste.
Für den Sitz des ständigen Sekretariats der Alpenkonvention gibt es wohl keinen besseren Ort als Innsbruck. Dort versucht man, alpenweite Regelungen zu finden, Georg.
Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, wenn man den Alpenraum als Ganzen anschaut. 1989 wurde im Prinzip diese Konvention zum Schutz und zur nachhaltigen Entwicklung der Alpen ins Leben gerufen, in Berchtesgaden damals. Das war im Geist dieser Politik, die die Grenzen des Wachstums erkannt hat, die den Umweltschutz und die nachhaltige Entwicklung als entscheidende Zukunftsaufgabe gesehen hat. Und in der Alpenkonvention ist im Prinzip die Vereinbarung aller 8 Alpenstaaten getroffen, so wichtige Bereiche wie Tourismus oder Verkehr, den Umgang mit den Böden, den Umgang mit den Bergwäldern so nachhaltig und naturverträglich wie möglich zu gestalten.
Es gibt ja in den Alpen diese unterschiedlichen Bewegungen. Zum einen die Konzentration auf Ballungszentren, also Gebiete, die boomen. Und zum anderen Regionen, die verlassen werden, die mehr und mehr entvölkert werden. Landflucht also. Wie gefährlich sind denn diese Tendenzen?
Auch das ist ein Augenmerk der Alpenkonvention, die genau darauf schaut, wie in den Südwestalpen im Piemont beispielsweise oder aber auch in den Ostalpen im Friaul insbesondere Menschen Täler verlassen, wo dann die Kulturlandschaft kaputt geht und im Prinzip
eine neue Wildnis entsteht und da versuchen die Staaten auf verschiedene Weise entgegenzuwirken. Die Alpenkonvention wiederum will das in diesem ständigen Sekretariat hier in Innsbruck auch bündeln und im Prinzip hat sie Anschauungsbeispiele vor der eigenen Haustür, denn auch eben in den Seitentälern des Wipptals, das zum Brenner führt, ist es so, dass es Menschen braucht, die sich besonders stark für die alte Kulturlandschaft engagieren.
Erhalt der Kulturlandschaft unter alten Lebensweisen in den Bergen, das ist ja für wahr eine große Aufgabe. In entlegenen Regionen sind manche Almen verlassen worden, die Landschaft verbuscht. Nur einige wenige kümmern sich um das kulturelle Erbe der Vorfahren, die in mühevoller Arbeit die Almen hoch droben bewirtschaftet haben. Und zu diesen zählt Helga Hager aus dem österreichischen Pfalz. Helga, was wird denn im Dezember vorbereitet auf der Alm?
Ja, ich war jetzt vor ein paar Tagen noch oben. Da haben wir in den Stadel geschaut, dass alles richtig hergerichtet ist, dass das Schnapsflascherl an der richtigen Stelle steht. Nein, wichtiger ist schon die Schneestaufel, dass wir halt dann ausschöpfen können und dass es alles so hergerichtet ist, dass wir eigentlich nur aufgehen müssen und dann die 20 Kreisel Hai, was wir haben, mindestens wieder runterzubringen. Und ja, es ist ganz eine eigenartige Atmosphäre, wenn man bei winterlichen Verhältnissen die Alm besucht. Also es ist alles verlassen. Man sagt immer, das Kasermandl ist noch da. Habe ich ein bisschen gespürt, vielleicht hat es ein bisschen was von meinem guten Wein getrunken. Aber jetzt ist die Winterruhe eingekehrt und ich denke, es wird dauern bis Mitte Dezember oder Mitte Jänner, wo wir mit dem Holzziehen beginnen werden.
Gleichzeitig bist du, Helga Hager, tätig für den Erhalt der Biodiversität. Also bestimmte Bergmäder wurden jetzt wieder bewirtschaftet.
Wir haben das eigentlich wieder mit Ziegen und mit Mähen revitalisiert. Und es ist auch natürlich eine Freude für den alten Bauern da in Pfalz, wenn er reinschaut und sieht ja wieder sein Bergmatt, dass das jetzt gerade momentan ein schöner weißer Fleck ist und nicht mehr eine verbuschte, brachliegende Wiese.
Revitalisiert heißt, ihr macht aus dem verbuschten, zugewachsenen Stück Erde wieder eine funktionierende Alm.
Genau. Angefangen haben wir mal die Gors reingelassen und die haben wir eingekoppelt mit Elektrozäunen und die beißen natürlich die kleinen Bameln ab. Und dann haben wir natürlich auch dementsprechend da rausgeschnitten und heuer, das zweite Jahr, haben wir verschiedene Flächen schon wieder gemäht. Und man sieht einfach auch den Erfolg, nicht nur, dass es jetzt wieder Heu werden kann, sondern dass man einfach auch sieht, weil du die Biodiversität angesprochen hast, wie gut es sich auswirkt. Weil ich habe eine Haselhuhnfamilie dort oben jetzt mehrmals gesehen. Eine Familie, das gibt es ganz selten, weil man sagt immer, Haselhuhn ist niemals allein, sind mindestens immer zwei. Und die waren nicht mehr da oder haben sich irgendwo anders versteckt gehabt. Und da haben sie große Freude, weil sie haben wieder jetzt Brutplätze. Alles finden sie jetzt dort wieder vor.
Diese Almen sind ja hoch droben. Von welcher Höhe sprechen wir denn, Helga?
Ja, also wir bewirtschaften Almen von 1500 Meter bis auf 2000. Die größte Herausforderung ist natürlich auch, wenn man auf 2000 was mähen, dass man einfach zuerst einmal aufgehen muss. Aber für sportliche Menschen ist das auch kein Problem. Und der Blick allein, der belohnt dann schon dafür, wie schön es eigentlich ist. Speziell meinem Großvater, dem Peter Seppel, bin ich das einfach schuldig, weil das war sein Kleinod, das Ocherloch, und der hat das geliebt und ich muss sagen, ich liebe es genauso. Und wenn ich mal ein bisschen nicht so gut drauf bin, dann brauche ich mich nur aufsetzen ins Ocherloch und dann auf der Bergwiesen oben und die Sengse schwimmen lassen mit ein paar Freunden und Kollegen und es gibt nichts Schöneres.
Helga Hager, wie schaffst du es in diesen Zeiten, deine Botschaft so überzeugend an junge Leute weiterzugeben?
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen ansteckend. Ich denke einfach, durch die Gründung der Schule der Alm 2015 haben wir einfach was geschaffen, wo ich sage, das ist jetzt mittlerweile wirklich als ein ganz super Projekt geworden. Und wenn ich sehe, dass da Leute kommen von Berlin bis, sagen wir, Wien und bis Zürich und Bozen und Meran und alle wollen das Sensen mähen lernen, wollen Zäune machen, wollen Steinmauern bauen oder Ziegen melken oder die Ziegen hüten. Und das alles ist einfach ein sehr erfüllendes Projekt geworden.
Kann das auch damit zu tun haben, dass die Alm eine Art Sehnsuchtsort ist vieler Menschen?
Ja, genau das ist es. Also wenn man bedenkt, dass die Leute haben wieder das Bedürfnis nach etwas einfacherem Leben, wenn es auch nur für eine gewisse Auszeit ist. Also vielleicht möchten nicht alle so wie ich 4 Monate am Stück da oben leben, aber gerade am Anfang, also diese paar Tage, was die Leute bei uns sind und die genießen das so, man sieht einfach wirklich am Ende, es fließen oft Tränen, weil sie einfach ganz was Besonderes erleben dürfen. Sie sehen ja sofort den Erfolg, weil durch die handwerkliche Tätigkeit, das Erfolgserlebnis ist ja sofort gegeben. Und deswegen sagt man einfach, Alm heilt. Das ist einfach ein Wundermittel für Menschen und Tiere.
Wie geht es deiner Meinung nach mit den Alpen weiter? Du bist ja mit Helgas Alm auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber so insgesamt schaust du ja auch in die anderen Seitentäler hinein.
Mein Wunschziel wäre natürlich, dass sie uns nachahmen würden, dass einfach diese Art Schule der Alm zur Bewirtschaftung der Landwirtschaft eben Bauern unterstützt, dass das einfach ein Vorbild wird für den gesamten Alpenraum.
Wo siehst du dich, wo siehst du Helgas Alm in ein paar Jahren, in 10 Jahren vielleicht?
Ich hoffe, das ist ein bisschen ein Wunschdenken von mir. Primär, dass es in den Alpen so funktioniert, wie es momentan bei uns in Pfalz funktioniert, mit der Landwirtschaft und in Kombination mit Tourismus, dass die gut zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass das spürbar ist für die Bäuerinnen und Bauern, dass einfach, was sie machen, dass es einfach einen Wert hat und nicht nur als Fördermittelempfänger abgegolten werden oder abgestuft werden. Ja, und mein Lieblingszitat ist immer wieder, ich sage, die Zukunft wird sein, in der Freizeit etwas Nützliches zu tun, das auch noch Freude macht. Gell? Und das, glaube ich, war eigentlich das Vorbild, dass einfach die Einheimischen auch sehen, die jungen Leute, ich meine, wir haben genug Vorbilder wie die Greta Thunberg, dass sie einfach auch sagen, wir finden einfach jemanden so, wir machen das jetzt auch wieder aus Freude, weil das einfach wichtig ist für unsere Heimat.
Im Pfalzer Tal, einem Seitental des Wipptales, endet der erste Teil unserer Zugreise von München nach Bozen. Im zweiten Teil geht es dann über den Brenner, den Bergsteiger, wie Rudi Erlacher, bis 2019 Vizepräsident des Deutschen Alpenvereins, mit vielen Hoffnungen überqueren.
Der Luftwechsel, die Farbe des Himmels. Also in der Regel ist es so, man schaut um und die Nordkette ist dann doch irgendwie in Wolken und nach Süden hin tut sich's auf. Und es kommt so eine gewisse so eine Hoffnung kommt hinein, dass die Tour, die man vorhat, dann doch im Warmen stattfindet und in der Sonne. Das ist eine gewisse Abkehr von den Nordalpen und den Westwetterlagen. Man freut sich immer, wenn man da drüber fährt, aber es ist keine Garantie.
Auf dem Weg in den Süden gibt es spannende Abzweigungen, zum Beispiel ins Villeneuve-Tal hinein, das in den vergangenen Jahren zu einem weltweiten Treffpunkt geworden ist.
Das ist brutal.
Spektakulär.
Spektakular.
Spektakular.
Sí, la habíamos visto en Instagram.
Explodiert ist dann der Besuch der Ranuja-Kirche. Das Kirchlein inmitten der Wiese vor den Geislerspitzen liegt an 4. Stelle, glaube ich, jetzt von den Top-Bildern weltweit.
Das war die erste Etappe unserer Zugreise von München nach Bozen, zusammengestellt von Georg Bayerle und Ernst Vogt.
Das war er, der erste Teil unserer Reise von Nord nach Süd durch die Alpen. Georg Bayerle hat euch mitgenommen und bisher die halbe Strecke auf seiner Fahrt von München nach Bozen zurückgelegt. Und schon übermorgen, da geht's weiter mit Teil 2. Dann reist Georg weiter durch unsere Alpen über den Brenner bis nach Bozen. Ihr dürft also gespannt sein und ich sag bis dahin Tschüss und auf Wiederhören.
150 Jahre Deutscher Alpenverein.